Also ich möchte sehr, sehr gerne euch ein Punkt, der vielleicht ein neuer Punkt ist, vermitteln. Es ist der Punkt, dass um Krishna wirklich zu sehen, wir lernen müssen, ihn nicht zu übersehen. Das ist ein bisschen schwierig in Deutsch. In order to see Krishna, we have to learn to not, you know, to recognize him even in the so-called small things, because then our foundation of Shraddha and of Bhakti will be solid and not imaginary. Der Grund hierfür ist, dass wenn wir ihn in den kleinen Dingen übersehen, werden wir wahrscheinlich nie eine solide Basis von Vertrauen und Bhakti bekommen. Und da ich weiß, dass dieses gerade Prabhupads, ich will mal sagen, großer Nachdruck ist im Predigen, will ich das auch besonders hervorbringen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, ab morgen direktes Krishna-Katha überzugehen. Aber mir ist dieser Teil auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Und zwar lag das an einer Erkenntnis, die ich machte beim, ich will mal sagen, bei dem Lesen von Chaitanya Charitamrita. Seht mal, sehr oft lesen wir einen heiligen Text selektiv. Das heißt, wir suchen uns die Dinge heraus, die bei uns passen. Aber das Problem ist bei diesem selektiven Lesen, dass wir genau auf der Ebene bleiben, wo wir ohnehin schon sind. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich selber habe immer Schwierigkeiten gehabt mit dem chronologischen Lesen des Bhagavatams, weil es kam manchmal in die Schöpfungsgeschichte rein. Mathematik, alles was nur ähnlich aussieht wie Mathematik, Systematik, ist also für mich mit unerträglicher Qual verbunden. Und ich bin mehr so ein bunter Mensch, so ein Künstlermensch. Ne? Du ja auch als Tanzlehrerin. Ja. Und mir ist dann irgendwann aufgegangen, während ich das lese, ja, so bleibe ich immer, wie ich bin. Ich meine, ist das denn, es ist auch nur eine Spielart des bedingten Lebens, so ein künstlerischer Mensch zu sein. Ist genauso bedingt, wie ein mathematischer Mensch zu sein. Und besonders beim Lesen der heiligen Schriften wird gesagt, dass wir einfach erlauben müssen, ich will das mal, Agvati, dass du nicht immer die Thermos anschauen musst, dass wir es erlauben müssen, wie der Text uns prägt und das heißt mit uns etwas macht, uns höchstwahrscheinlich auch aus der Komfortzone heraus bewegt. Also nicht so unserem Wesen entsprechen, damit in uns die Transformation geschehen kann. Nicht? Und mir ist es deswegen hier sehr wichtig, mit euch wirklich dieses Seminar richtig den Punkt zu machen. Wir wollen die Reise der Liebe machen, wo sich Krishna uns auf der Stufe der Bhava offenbart in seinen Lilas. Wir wollen jetzt aber anfangen, wo wir sind und nicht wichtige Schritte überspringen, nämlich die Reinigung unseres Geistes und unseres Herzens. Und nun las ich Chaitanya Charitamrita und da kommt es im achten Kapitel des Madhya Lilas zu einem der, ich will mal sagen, vertraulichsten Stellen im Chaitanya Charitamrita, nämlich dort, wo Ramananda Roy Chaitanya Mahaprabhu anschaut und zuerst ein Shyamasundar Krishna sieht und dann sieht, wie in den Worten des Chaitanya Charitamritas in der Übersetzung eine goldene Puppe kommt und Shyamasundar überdeckt. Und dann sieht er als nächstes Chaitanya Mahaprabhu. Und er kann sich seine Wahrnehmung nicht erklären. Was er gesehen hat, ist dieses große Geheimnis von Chaitanya Mahaprabhu, dass er nämlich Krishna ist, der letztendlich in der Ausstrahlung Radharanis erglüht. Krishna ist dazu in das Herz von Radharani hineingegangen, weil er wollte ihre Liebe kosten, die in diesem Herzen drin ist. Aber bevor er in dieses Herz von Radha kam, hatte das Herz Radhas weich gemacht durch die Trennung von ihm. So wurde das Herz also weich, sodass er reinkam und er stahl dann oder er nahm diese Liebe mit sich heraus und kam als Chaitanya Mahaprabhu hervor. Das hatte jetzt Ramananda Roy gesehen in Mahaprabhu und ihm gesagt und ihn gebeten, das zu erklären. Was habe ich da gesehen? Shyamasundar Krishna, der dann aber bedeckt war mit Radharanis Kanti, Ausstrahlung. Und das bist du. Und da wird dann Chaitanya Mahaprabhu zuerst ab. Er sagt ihm, ja, du bist ein großer Devotee von Krishna. Du siehst überall, wo du hingehst, Krishna und nichts als Krishna. Das ist also deine subjektive Sicht. Nicht so wird er das zuerst ab. Er lässt sich sozusagen nicht entdecken. Er lässt sich nicht auf die Schliche kommen, sozusagen. Er lässt nicht sein Geheimnis lüften. Und er sagte zu ihm, Stavara Jangama Deke, Stavara Jangama Deke, Nadeke Taramuti, Savatrahoyo Nitya Ishta Devasputi. Der Mahabhagavat, das heißt, der fortgeschrittene Devotee, sieht alles. Sowohl das, was sich bewegt, als auch das, was sich nicht bewegt. Aber er sieht nicht die Form dieser Sache, sondern wohin er hinschaut, also zu den beweglichen und unbeweglichen Dingen, sieht er nichts als die Form des höchsten Herrn. Wir finden also hier eine Sicht, dass der Mahabhagavat-Devoti, der fortgeschrittene Devotee, Krishna überall sieht und nichts getrennt von Krishna sieht. Und um diese Sicht zu trainieren, jetzt gibt Prabhupada hierzu eine Erläuterung, wo ich, als ich das las, zunächst einmal den Boden über... Also ich war richtig bewegt, als ich das las. So wie ein Devotee etwas sieht, ob es sich nun bewegt oder sich nicht bewegt, erinnert er sich augenblicklich an Krishna. Wenn ein Devotee zum Beispiel Wasser trinkt oder irgendeine andere Flüssigkeit, erinnert er sich sofort an Krishna. Für einen Devotee ist es nicht schwierig, 24 Stunden am Tag das Krishna-Bewusstsein zum Erwachen zu bringen. In Wirklichkeit ist nichts getrennt von Krishna. Dies ist das Prinzip. Wenn ein Devotee einen Baum sieht, weiß er, dass der Baum eine Kombination von zweierlei Energien sind, nämlich der materiellen und der spirituellen. Die niedere Energie, die materiell ist, formt den Körper des Baumes. Aber in dem Baum gibt es das Lebewesen, den spirituellen Funken, welches ein Teil und Teilchen von Krishna ist. Und da ist der Devotee schon sofort bei Krishna. Wenn ein fortgeschrittener Devotee an diese Energien denkt, versteht er sofort, dass sie Manifestation seines höchsten Herrn sind. Also das trägt uns jetzt ein bisschen weiter, als die universale Form uns getragen hat. Er sieht tatsächlich Krishna da drin. Und ich finde, das ist sehr bemerkenswert, sich mit diesem Thematik auseinanderzusetzen. Wir üben das, Gaurahari und ich, üben das regelrecht, wenn wir fahren mit unserem Radha Sharanagati Auto durch die Gegend. Wir versuchen Dinge zu sehen, die uns an Krishna erinnern und die uns, mit denen wir an Krishna verbunden sind. So übt man Liebe. Nicht? Wenn eine Mutter irgendwelche Schuhe sieht, dann sieht sie ihr kleines Kind. Nicht? Diesen Weg in unserem Bewusstsein zu Krishna zu machen, in jeder Lebenssituation. Ich finde, das ist so wichtig. Und ich finde, dass wir sehr oft an Orten suchen nach Krishna, wo wir ihn auf unserer Stufe nur als eine Vorstellung unseres Geistes, die durch Assoziation geformt wird, sehen, aber nicht als wirklich Krishna. Ich möchte euch, um diesen Punkt nahezubringen, einen bengalischen Dichter vortragen. Ihr kennt ihn schon, Rabindranath Tagore. Ich finde, das ist hilfreich, dass mal jemand kommt von der anderen Seite. Das ist jetzt nicht exakt der Mönch, ein Devotee, der in unser genauso denkt wie die Devotees von Krishna. Aber weil wir auch Freidenker unter uns haben, werden die das sehr schätzen können. Er ist jedoch sehr vertraut mit dem Chaitanya Charitamrita und so weiter. Sein älterer Bruder war der Herz- und Busenfreund von Bhaktivinoda Thakur. Da ist in den Hause der Tagores, da gingen auch reine Devotees ein und aus. Und er schreibt sehr schön. Nichts als Liebe, schreibt er. Ein Geburtstagsgeschenk, dieses Gedicht von Ananda Badan und Kano Priyakini, von Sita Devi, der Yoga-Lehrerin im Moksha-Yoga-Zentrum. Ja, ich weiß, dies ist nichts als deine Liebe, o Geliebter meines Herzens. Dieses goldene Licht, das auf den Blättern tanzt, diese trägen Wolken, die am Himmel segeln, diese Brise, die ihre Kühle auf meiner Stirn zurücklässt. Ja, ich weiß, es ist nichts als deine Liebe, o Geliebter meines Herzens. Das Morgenlicht überflutet meine Augen. Das ist deine Botschaft an mein Herz. Dein Antlitz neigt sich mir zu. Deine Augen schauen in meine. Und mein Herz berührt deine Füße. Ja, ich weiß, das ist nichts als deine Liebe, o Geliebter meines Herzens. Spricht es zu dir? Goranga ist ja ein Literaturkenner. So. Nun für uns, wir können sehen, wenn das goldene Licht auf den Blättern tanzt. Goranga, Goranga, Goranga. Wir können diese Dinge benutzen als einen Weg zu Krishna. Ich war mit einigen sehr nice und fortgeschrittenen Devotees in einer Höhle der Buschmänner, die da im Berge des Drachens lag. Und wir haben uns die Zeichnung der Buschmänner angeschaut und versuchen da unseren Krishna zu finden. Und wir sahen einen von den Darstellungen, die sind sehr schön für mich, so tanzen. Ich dachte zuerst, mein Lord Shiva. Und dann dachte ich weiter, nee, Goranga. Und merkte, wie ich durch die Zeichnung in Südafrika von irgendwelchen Buschleuten in der Höhle gemacht wurde. Wir haben da Höhlenforschung betrieben für kurze Zeit. einer an Krishna erinnern kann und an Krishna mit Krishna in Verbindung bringen kann. Also ihr könnt, mit anderen Worten, ich möchte auch sehen, wenn euch die reine Meditation über die universale Form, wenn ihr denkt, wir sind darüber erhaben, wir sind schon sehr fortgeschritten, könnt ihr auch so denken, wie es in diesem Text gesagt wird. Stavara jangama dekena deketara murti savatra hoya nija ishta deva spurti. Dass wir überall in Referenz alles zu Krishna sehen. Seht mal, da ist ein Grund da. Krishna hat ein persönliches Interesse, jeden einzelnen von uns zu ihm zurückzubringen. Es gab einmal ein Sadhu. Dieser Sadhu wollte einen großen Ashram bauen. Aber die Leute wollten keine Spenden geben. In großer Verzweiflung wandte er sich an den Herrn, der dann vor ihm persönlich erschien. Und er sagte, mein Herr, kannst du nicht irgendetwas tun, damit die Leute mir Spenden geben für den Ashram? Und da sagte der Herr, ja, du kannst ihnen ein Visa geben. Du kannst ihnen sagen, ihr braucht keinen komplizierten Sadhana zu machen, keine spirituellen Übungen. Ihr könnt sofort zurück zu Krishna gehen. Die einzige Bedingung ist, dass ihr jetzt sofort geht. Super, sagte der Sadhu, während der Herr verschwand und mysteriös lächelte. Er kam zuerst zu einem jungen Brautpaar, der Sadhu. Gute Nachrichten, ihr könnt sofort ins Königreich Gottes aufbrechen. Ihr müsst nur jetzt sofort gehen. Jetzt, das heißt den Körper verlassen. Wir haben jetzt gerade geheiratet. Wir planen unser erstes Kind. Das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Geh zu unseren armen alten Eltern, die sind frustriert und enttäuscht vom Leben. Der Sadhu ging zu den armen Eltern, die frustriert und enttäuscht vom Leben waren, und sagte, ihr könnt sofort zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Die einzige Bedingung, es muss sofort geschehen. Oh, sagten die Eltern, du kommst total ungelegen. Unser Sohn hat endlich geheiratet, nachdem er so lange rumgehängt hat. Jetzt wollen wir ein Enkelkind sehen, auf unsere alten Tage. Der Sadhu war sehr schnell vom Begriff. Er konnte alles sofort verstehen und dachte, oh, wahrscheinlich muss ich mir Leute ausdenken, die in einer wirklich verzweifelten Situation sind. Denn sonst hat keiner Interesse, zurück zu Krishna zu gehen. Nach einem Monat hörte er, dass es einen fast tödlichen Unfall gab. Der Mensch war über und über bandiert und hing in den letzten Zügen seines Lebens. Und unser Sadhu Maharaj ging sofort zu ihm hin und sagte, Kind, du kannst zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Du musst nur jetzt sofort gehen wollen. Sagte der zwischen seinen Bandagen. Du solltest nicht darum beten, dass ich die Welt verlasse. Du solltest darum beten, dass ich hier noch länger bleiben kann, Mann. Vor dem Unfall habe ich einen absolut guten Geschäftsdeal gemacht. Ich will leben, um zu sehen, wie der durchkommt, der Deal. Och, sagte der Sadhu, ging zurück und betete wieder zum Herrn. Also, ich mache mich nur unbeliebt mit dieser Segnung. Oh, sagte Krishna, ich wollte etwas zu dieser Segnung sagen. Du verstehst ja den Wert, zurück nach Hause zu gehen. Wie ist es denn mit dir? Oh, Wer, wenn nicht ich, soll dann für dich predigen? Ich habe so aufregende Predigerprojekte. Und den Ashram muss ich auch noch zu Ende bauen. Da lächelte Krishna sein mysteriöses Lächeln und verschwand. Und während der Sadhu mehr und mehr materialistisch wurde, der Welt zugeneigt, sagte er den Leuten, ihr könnt zurück in die spirituelle Welt gehen, aber zu einem Zeitpunkt, den ihr euch selber aussucht. Jetzt möchte ich mal, weil es geht hier um Augen, um Krishna zu sehen, wir wissen das, möchte ich euch eine ernsthafte Frage stellen, meine lieben Devotees. Wer von euch ist eigentlich daran interessiert, ernsthaft sein Krishna-Bewusstsein zu kultivieren? Bei wem ist das eigentlich auch ein wichtiges Projekt? Wer denkt denn daran so über den Tag? Wisst ihr eins, ich werde euch jetzt vorlesen in Prabhupads Worten, der Herr ist begieriger, uns in sein Königreich zurückzunehmen, als wir es uns wünschen. Die meisten von uns haben überhaupt nicht den Wunsch, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Nur ganz wenige wollen zurück zu Gott gehen. Aber jeder, der den Wunsch hat, zu Gott zurückzugehen, Krishna hilft ihm in jeder Hinsicht. Dieser Wunsch, der muss nicht nur so ein, ja, ich bin in so einer religiösen Bewegung und da gibt's gutes Prasadam. Der muss absolut, der muss zu einer Begierde werden. Erst dann werden wir Krishna wahrnehmen können. Prabhupada hatte gesagt, dass jeder, der den Wunsch hat, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen, der wird von Krishna in jeder Hinsicht Hilfe bekommen auf seinem Weg. Krishna hat das selber gezeigt. Als Krishna auf dem Erdplaneten war, kam der Zeitpunkt, wo er in sein transzendentales Reich zurückkehrte. Und er hatte alle Devotis gesehen auf der Erde, durch seinen persönlichen Darshan, nur eben nicht die Weisen, die im Badarikashram lebten. Wer von euch war schon im Badarikashram? Oh ja. Du auch, Nanda? Klasse. Diese Weisen hatte er noch nicht gesehen. Und so bat er Uddhava, nach Badarikashrama zu gehen, mit einer Liebesbotschaft für diese Weisen. Krishna sagte jetzt in seinen Worten, die Vishwanath Chakravarti Thakur gehört hat, ich bin auf der Erde für 125 Jahre gewesen und die für mich vorgesehene Zeit ist jetzt verstrichen. Ich war so beschäftigt, dass ich nicht die Zeit hatte, meine Segnung diesen großen Weisen zu geben, die im Badarikashram leben. Aber Uddhava ist ja praktisch so wie ich. Er ist ein großer Devotee und in ihm ruhen auch meine transzendentalen Opulenzen. Er ist die richtige Person. Ich schicke ihn nach Badarikashram. Ich werde Uddhava vollkommenes transzendentales Wissen geben, durch das man losgelöst werden kann von der materiellen Welt. Und er wird dann dieses Wissen, die Wissenschaft, wie man das Königreich der Illusion transzendieren kann, an die würdigen Heiligen in Badarikashram geben. Auf diese Weise kann er sie lehren, wie man liebevolles Dienen zu meinen Lotusfüßen entwickeln kann. Es ist sehr, stellt euch das bitte vor, Krishna ist dabei zu meditieren, Er will ins Königreich, er will zurück in die spirituelle Welt, aber er sagt, er kann noch nicht gehen. Es gibt noch diese großen Devotis da in Badarikashram. Denen muss er unbedingt helfen, sodass die zurück in die spirituelle Welt kommen. Und er schickt jetzt seinen engsten Devoti, Uddhava, zu ihm. Uddhava war so sehr in Krishna-Bewusstsein vertieft, dass wenn Krishna für kurze Zeit mal Dwaraka verließ, um irgendwelche Dinge auf dem Festland zu erledigen, dann konnte Uddhava es nicht aushalten im Inselstaat Dwaraka, in Krishnas Abwesenheit. Dann ist er auch aufs Festland gegangen, und zwar zu den Revata-Bergen. Es kann sein, dass die Revata-Bergen damals in Dwaraka auch waren. Also er ist zu den Revata-Gebirge gegangen und ist ganz hoch gestiegen, weil um die Berggipfel des Revata-Gebirges bilden sich immer schwarze Regenwolken, auch heute noch. Und so sah Uddhava dann schwarze Regenwolken, die ihn an Krishna erinnerten. Und er hat im glückseligen Krishna-Bewusstsein seine Tage auf dem Gipfel des Revata-Berges verbracht, bis ihm dann Kunde zuteil wurde, dass Krishna wieder zurück in Dwaraka war. Und dann ist er nach Dwaraka gegangen. Dieser Uddhava, also ein richtiger Krishna-Bhakta, ne? Den hat Krishna für würdig empfunden, die Botschaft der Liebe an die Weisen in Badarikashram zu tragen. Ja, Analakshita, wie ist das mit dem Fenster? Sollen wir dir eine Decke? Oh, du hast schon eine Decke. Super. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, was ist denn diese Botschaft? Botschaft, wie man Krishna erlangen kann. Er sagte ihm die Uddhava Gita. Wer von euch hat die Uddhava Gita schon gelesen? 11. Kanto. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Werk der Krishna Bhakti. Ganz, ganz wichtig. Da ist wirklich eine Liebesbotschaft drin, wie man Krishna erlangen kann. Das mag anders sein, als wir uns das vorstellen. Aber wir haben ja gerade gelernt, wir wollen uns öffnen für das, was Krishna uns zu sagen hat. Und erleben, wie unsere Vorstellungen vielleicht auch noch erweitert werden ein bisschen. Ne? Mein lieber Uddhava, sagt Krishna dort, das materielle Universum, das du wahrnimmst durch deinen Geist, durch deine Augen und Ohren und andere Sinnen, ist eine illusorische Schöpfung, die man jedoch für wirklich hält, aufgrund des Einflusses von Maya. Weißt du, Uddhava, wenn das Bewusstsein verwirrt ist durch Illusion, nimmt man so viele Unterschiede da und sieht so viel Wert in materiellen Objekten. Deswegen, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat das einmal als das größte Hindernis auf unserer Entwicklung im Krishna-Bewusstsein bezeichnet, dass wir etwas, was nicht würdig ist, was von Krishna, was nicht mit Krishna in Verbindung ist, als wertvoll betrachten. Das sagte er, ist das größte Hindernis. Was nicht verbunden ist, what is not connected with Krishna, dass wir daran Anhaftung entwickeln. Das wird er aus der Uddhava Gita gezogen haben, diesen Schlussfolgerungen. Ne? Deswegen sagt Krishna, bringe deine Sinne unter die Kontrolle, tu deinen Geist irgendwie stetig machen und sehe dann die ganze Welt als im Selbst verankert. Du solltest sehen, dass dann das individuelle Selbst in mir ist, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ich finde das so glorreich. Das ist meine Meditation. Diese Welt ist eine Welt der Wahrnehmung, die in der Wahrnehmung existiert als etwas, was getrennt von Krishna ist, was ich wahrnehme als getrennt von Krishna. Und ich bin ein Teil von Krishna und ruhe in Krishna. Und auch diese Welt ruht in Krishna. Wenn man diese Meditation macht, ich weiß wohlgemerkt, das ist anders, als wir uns Meditation vorstellen, aber das ist schließlich Krishna. Warum nicht ihm mal folgen? Nicht? Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir bald Krishna überall sehen können.
Hare Krishna.
Dass du also wirklich in dein Leben hingehst und nicht zulässt, dass du irgendwas als getrennt von Krishna wahrnimmst. Krishnas Arrangierung. Krishnas, wie dieser Devoti. Der Devoti, der sah eine Art, ein Geier kreisen. Da fing er an zu tanzen, voller Freude. Da kam ein anderer Devoti zu ihm hin und sagte, warum tanzt du denn, Mensch? Eine Kuh ist gestorben, das kann ich an der Art sehen, wie der Geier seine Kreise zieht. Fette Beute. Ja, aber wenn die Mutter Kuh stirbt, dann tanzt man nicht. Das ist eher unglücksverheißend. Nein, du verstehst nicht, sagte der Devoti. Man kann jetzt das Kuhfell nehmen, einen Bedanga daraus machen und für Krishna Kirtan machen. Das machen wir. Der sah also alles in Bezug zu Krishna. Das ist lobenswert. Das ist nicht unlobenswert, sondern das ist lobenswert. Das ist gut. So oft sieht man diese Sonntagsspiritualisten. Ja, wenn dann der Guru kommt, dann sind sie alle auf den Beinen. Und sonst sind sie irgendwo. Das müssen wir integrieren in unser Alltagsleben. Ich will jetzt da keine Namen nennen. Ich kenne einen Gottbruder, der solche Schüler hat. Das fällt mir richtig auf. Also, dann sind die für ein paar Stunden super aktiv und dann ist der magnetische, was immer das ist, weg, der Einfluss, und dann, oh Krishna, dann will ich ja gar nicht sagen, was die dann machen. So, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Krishna, ordentliche Krishna-Bewusstsein entwickeln, nicht? Dieses seriöse Spiritualität, wo wir Krishna wirklich sehen im Leben. Hare Krishna. So, jetzt schiele ich mal auf die Uhr. Ich habe jetzt noch, ja, ich wollte euch jetzt Musik spielen und versuchen, eine theologische Einschätzung dieser Musik zu gewinnen. Habe ich dir das gegeben, Gorahari? Oh, Krishna. Hier, Track 7. Track 7. Oder? Macht man das nicht so mit dem modernen... Macht man doch, damit der Hand nicht darauf ist, ne? Diese Musik ist gespielt worden von der Ravi Shankar Familie. Die Ravi Shankar Familie stand George Harrison sehr, sehr nahe. Als George Harrison im Jahre, ich glaube 2002 starb, gab es in der Royal Albert Hall ein Programm, ein Ort, wo ich unbedingt in diesem Leben noch ein Programm machen möchte. Ein großes Abschiedskonzert für ihn. Ein richtig bewegendes Abschiedskonzert, wo die größten Größen der heutigen Musik Hare Krishna sangen, ihn zu ehren. Ich habe das gesehen. Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, alle waren versammelt, um dieser großen Seelen ihren Respekt zu machen. Und die erste Hälfte des Konzertes wurde der Shankar-Familie gegeben, Ravi Shankar, seiner Tochter Anush, die für ihn gesungen, die für ihn Musik gemacht haben und gesungen hatten. Und die Shankar-Familie hat auch ein Lied zu Lebzeiten George Harrison rausgebracht, was um die Welt ging. Es ist nicht so bekannt geworden wie My Sweet Lord, aber selbst ich habe das gehört, also ihr wahrscheinlich auch. Wir werden dieses Lied jetzt hören und es geht jetzt darum, zu einer theologischen oder spirituellen Beurteilung des Textes zu kommen. Hören wir uns das einfach mal an. I am missing you. I am missing you, war der Text. Also ich denke zunächst einmal, sollten wir grundsätzlich wertschätzen, hier ist eine Bemühung unternommen, Krishna dem Westen näher zu bringen. Eine indische Bemühung. Aber wir wollen uns jetzt um den Text, nachdem wir die Bemühung, also ich zumindest kann die Bemühung mit einem freundlichen Lächeln anerkennen. Das ist doch gut, dass jemand sich bemüht, Krishna da reinzubringen. Das ist berühmte Leute, Ravi Shankar, es hat viele Leute auf den Weg gebracht. Lass uns aber jetzt mal den Inhalt sehen. I am missing you, O Krishna, where are you? Ich vermisse dich, O Krishna, wo bist du? Obgleich ich dich nicht sehen kann, kann ich deine Flöte um mich herum hören. wohl ähnlich wie Rabindranath Tagore gesagt hat, das Morgenlicht überflutet meine Augen, das ist deine Botschaft an mein Herz. Bitte wische mir die Tränen aus den Augen und bringe mich zum Lächeln. Please come wipe my tears and make me smile. Was fällt euch zu diesem Lied ein? Gedanken. Wir wollen einfach sammeln, weil es geht um das Thema, Krishna zu Kontakt mit Krishna zu bekommen. Was fällt euch ein, wenn ihr so ein Lied hört?
Spontan die Gemütsstimmung von Lord Chaitanya in Puri die letzten Jahre.
Spontan die Gemütsstimmung von Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri die letzten Jahre insbesondere. Ich wiederhole das ein bisschen für die kassettenhörende Nachwelt oder MP3-hörende Nachwelt. Es geht uns darum, jetzt zu sehen, was bewegt das in uns? Was denken wir dazu? Ich finde, sie hat, das fällt dir dazu ein, sie hat Krishna noch nicht gefunden.
Nein, sie sucht ihn noch immer.
Sie sucht ihn noch immer. Wo bist du?
Ich denke daran, was Prabhupada gesagt hat, als man ihn gefragt hat, wie man Krishna sehen kann. Oder als die Frau gesagt hat, man kann, sie hat Krishna gesehen und er hat gesagt, wir folgen Uba Goswami und die sechs Goswami haben gesagt, wo ist Krishna? Und die haben eigentlich Krishna auch gehabt. Also sie sind in dieser Stimmung halt drin. Die haben ihn gehabt, aber sie sind in der Gemütsstimmung der Trennung. Sie kann ihn ja eigentlich wahrnehmen anhand der Flöte.
Also, Bhakta Gitu denkt so ein bisschen an die Goswamis, die nicht sagen, sie hätten Krishna gesehen, sondern die sagen, wo ist Krishna? Ich glaube, du denkst an den Vers von Srinivas Acharya in dem Sadgun Vasta. Wo bist du, Lalita? Wo seid ihr? Seid ihr gerade am Ufer der Yamuna oder am Govardhan-Hügel? Srinivas Acharya hatte Sanatan und Rupa Goswami auf seinem Weg nach Vrindavan gesehen. Ich habe gerade im Prema Vilas das nachgelesen, wie Rupa und Sanatan gesehen hatte und dann nach Vrindavan kam und da hat er das Goswami-Yastakam verfasst, schon nachdem die Goswamis eigentlich den Körper verlassen, also weggegangen waren. Er hatte die in einer Vision gesehen. Sie hatten ihm gesagt, alles ist okay, du wirst Mahaprabhu, ein sehr getreuer Diener sein. Was sind noch für Response? Also was riecht das in uns an? Manjulali?
Ja. Krishna, they were very happy that this song was speaking about Krishna, they forgot Krishna, they were so jubilant.
Sehr schön. Manjulali sagt, ja, ich schaute mir die Bäume an, du hattest gesagt im Seminar, dass man sie auf materielle und auf spirituelle Weise sehen kann. Und ich sah also, wie die Bäume tanzten zu der Musik und sich winken zu der Musik. Ne? Prabodhananda Sarasvati Thakur beschreibt ja, dass die Bäume von Vrindavan Aratiks darbringen zum göttlichen Paar. Das hat Manjulali gesehen. Ja, ach so, und sie sagt, sie haben auch im Rhythmus der Musik mitgetanzt, weil sie sich gefreut haben, oh Krishna, where are you zu hören. Unser Pujari, ne? So, das ist die. Wir haben sehr Krishna-bewussten Pujari durch Krishna. Schön, danke, danke für diese Sache. Was sind noch für Responses? Frank?
Wenn man nur den Teil mit den Tränen betrachtet, und zwar nicht den ersten Teil mit den Trennungsschmerzen, dann denke ich, die Einstellung, die vielleicht auch viele Devotees noch haben, dass sie halt ihr Leid weggenommen haben wollen und glücklich werden wollen, aber noch nicht halt diese Wirklichkeit Krishna vermissen oder ihm dienen wollen, sondern erstmal nur ja, die Konsumer halt dann noch halt soll ich ihr Leid finden, ohne sein Krishna
verhindern. Frank hat sich jetzt auf eine Zeile fixiert, wo es heißt, bitte komme und wisch mir die Tränen weg und bring mich zum Lächeln. Und hat gesagt, dass das vielleicht das wiedergibt, was die Devotees so verspüren, die eine Konsumerhaltung Krishna gegenüberbringen, die also wollen, dass Krishna ihnen dient und ihnen hilft, einfach frei vom Leid zu werden. Ne? Ja. Ja.
Was mich interessiert, wäre auch, was hat sie für eine Beziehung, wenn sie so ausruft? Ne? Was geht in ihr vor? Wie sieht sie Krishna? Ne?
Ja.
Wenn sie schon sagt, also wisch mal die Tränen weg, ne? Bring mich zum Lächeln, wisch du und so, das sind bestimmte Gemütsstimmen, das ist interessant, was sie dann erzählen. Also Mirabai-mäßig.
Was denkt sie? Denkt sie vielleicht in der Stimmung Mirabais, die, wo solche Liedertexte, also poetisch durchaus wiederzufinden sind, ne? Also solche Texte der Mirabai Bhakti. Udava?
Ich spüre in dem Lied in der Sehnsucht an viel Glückseligkeit.
Ich sehe in dem Lied viel Sehnsucht und aber auch Glück in einem. Glück und Sehnsucht. Schmerz und Glück. Ja, bitte.
The voice of her was totally of bhakti, of bhava, and there was a trust that Krishna will come, so she was calling with 100%.
Ja, in ihrer Stimme war Krishna bhava und das Vertrauen, dass Krishna auch kommen würde. Hundertprozentiges Vertrauen hast du wahrgenommen. Okay, ich habe einen Namen.
Ja, ich erinnere mich nach Radharani und Gopi, wenn Krishna der Vrinda waren, die haben immer diese Mut gehabt.
Ja, ich erinnere mich an die Radharani und Gopi, die diese Stimmung hatten.
Im Lied war die Flöte, im Lied war der Name von Krishna. Und es hat dann irgendwie auch verbunden mit Krishna.
Es hat mich verbunden mit Krishna. Weil ich sah die, da war die Flöte und die Flöte ist ja die Medanga und das hat mich verbunden. Ja, ich bin sehr, sehr erstaunt über die Ergebnisse meiner Umfrage. Also erstaunt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber froh zugleich. Ich sehe auch darin eine Umänderung des Denkens der Devotees. Die meisten, ich will mal so sagen, ich nehme an, dass diese, das ist eine hochkultivierte Familie, die wird Mirabai Bhajans als Vorlage gehabt haben, um den Text zu machen. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich könnte mir vorstellen, dass da theologisch Dinge zu hinterfragen sind in diesem Text. Ich könnte die jetzt hinterfragen, theologisch, diese Texte, die Zeile für Zeile. Aber als ich euch zuhörte, merkte ich etwas, was viel besser für mein Seminar geeignet ist. Dass man versucht einfach zu sehen, wo ist die Beziehung zu Krishna. Nicht? Also das, diese spirituelle Dimension übt zu sehen. Zur gleichen Zeit denke ich, dass es sehr wichtig ist, kritisch seine Augen aufzuhalten. Die ganze vedische Literatur, die sich mit Krishna und Gottes Verwirklichung beschäftigt, hat im Grunde genommen zwei Dimensionen aufzuweisen. Eine Logika-Ebene, wo es die Ebene des Menschen betrachtet, also wo man auch und eine transzendentale Ebene. Wenn wir auf der Ebene des Menschen sind, müssen wir sehen, ist das spirituell oder ist es nicht spirituell. Wenn wir auf der Ebene der Alokika sind, dann versuchen wir alles und alles in Beziehung zu Krishna zu sehen. So, ihr wart alle auf der Ebene der Alokika. Ihr wart Transzendentalisten, die haben Lord Chaitanya gesehen, Radha und Krishna, die Gopis, die Goswamis und so weiter. Man würde vielleicht die theologische Konsistenz hinterfragen können mit dieser Frage, die Frank an den Text erhoben hat. Nicht? Please wipe my tears and make me smile. Nicht? Also ich höre da sofort die Erziehung, die ich habe durch Prabhupada. Krishna is not our order supplier. Er ist nicht derjenige, der unsere Anordnung annimmt und sie befolgt. Also man könnte dieses machen. Und ich glaube, beide Perspektiven sind wertvoll. Das ist mir sehr wichtig zu sehen. Wenn wir also jetzt durch unser Leben hindurchgehen, indem wir den ersten Seminarteil, der jetzt zu Ende gebracht wird, ich höre ein paar Minuten auf, dass wir eine Pause dann einlegen, möchte ich sehr gerne darüber sprechen, dass wir trainieren, Krishna in unserem Alltag zu sehen. Ich werde heute Nachmittag darüber sprechen, wie wir Krishna in allen möglichen Arrangierungen erkennen können. Ein sehr schöner Teil, finde ich, ein sehr spannender Seminarteil. Und dann morgen früh komme ich zum letzten Teil, wo tatsächlich wir die Bhavas, also man spürt richtig die Bhavas dann von großen Devotees, die Krishna sich genähert haben, wahrnehmen können. Also wenn ihr jetzt übt, Krishna überall zu sehen, manche Dinge sind auch nicht Krishna, sondern Maya. Nicht? Also das soll man dann auch unterscheiden. Man sollte auf beiden Ebenen der Alokika, Shraddha, dass man alles nach auf einer Ebene sieht, wo man auch sieht, was ist richtig und was falsch. Und dann der transzendentalen Ebene, der spirituellen Ebene sehen. Gut. Ich bin hier jetzt zu einem Ende, vorläufigen Ende gekommen des